Der Predigtext für diesen Gottesdienst steht im 2. Buch Mose, Kapitel 20, die Verse 1 bis 3. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns noch einmal beten. Herr, und nun bitten wir dich, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde und alle, die uns jetzt begleiten beim weiteren Studium des zweiten Buches Mose, woher wissen wir überhaupt, was richtig ist oder falsch? Recht oder Unrecht? Woher wissen wir, was aufbaut und was zerstört? Und zwar sowohl im persönlichen Zusammenhang als auch in der Gesellschaft überhaupt. Klar, am Beginn unseres Grundgesetzes, da steht dieser Satz: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar, aber wer kann uns sagen, was die Würde des Menschen ausmacht und wo das Antasten dieser Würde beginnt? Am 26. April, ist noch nicht lange her, da fällte das Landgericht Göttingen ein Urteil, das viele Zeitgenossen erschüttert hat, zumal es in seiner Art inzwischen nicht allein dasteht. Es ging um die Ermordung der 16-jährigen Liana K., die im letzten Sommer in Friedland von hinten vor einen durchfahrenden Zug gestoßen worden war und dadurch getötet. Erst 2022 war das Mädchen mit ihrer Familie aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Täter war ein 31-jähriger Iraker, ein polizeibekannter abgelehnter Asylbewerber. Er war vorher bereits straffällig geworden. Das Amtsgericht Hannover hatte aber seinerzeit abgelehnt, ihn in Abschiebehaft zu stecken, obwohl es einen solchen Antrag gegeben hatte. Und selbst nach dem Drama von Friedland wurde der Mann jetzt vom Vorwurf des Mordes freigesprochen, weil er psychisch krank sei. Statt Gefängnis gibt es nur Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung. Es steht nicht fest, wie lange er dort verbleiben wird. Aber damit bleibt seine Tat juristisch gesehen ungesühnt. Woher können wir wissen, was Recht ist oder Unrecht? An diesem Extremfall zeigt sich ein Riesenproblem, das der frühere Verfassungsrichter Ernst Wolfgang Böckenförde in einer inzwischen berühmten Formulierung ausdrückte. Man hat es das Böckenförde-Dilemma genannt. Der entscheidende Satz lautet: Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Es brauche, so sagte der Jurist weiter, die moralische Substanz der Einzelnen und eine gewisse Homogenität der Gesellschaft, also einen Konsens darüber, was nun moralisch ist und was nicht. Aber, so Böckenfördes These, diese moralische Substanz kann ja kein Staat garantieren oder verordnen. Wo soll sie dann herkommen? In unserer Predigtreihe erhalten wir heute die Antwort auf diese Frage. Die Antwort auf die Frage, woher ein moralischer Konsens zu gewinnen ist, ohne den eine Familie oder auch eine Gesellschaft auf Dauer nicht heilsam zusammenleben und bestehen kann. Wir finden dieses hier in 2. Mose 20. Auslegen werden wir nur die ersten drei Verse, aber ich lese nochmal den gesamten Block dieser Gebote. Und Gott redete alle diese Worte: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht ein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr dein Gott geben wird. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten, du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Was hier steht, das ist im Volksmund allgemein unter dem Titel bekannt, die 10 Gebote. Und sogar in der säkularen Gesellschaft wagt es noch kaum jemand, diese 10 Gebote als komplex offiziell anzugreifen oder in Frage zu stellen. Das wäre mal eine interessante Frage an wahlkämpfende Politiker. Sind sie für die 10 Gebote oder gegen die 10 Gebote? Würde wahrscheinlich noch kaum jemand wagen zu sagen, ich bin gegen die 10 Gebote. Was aber noch wichtiger ist, auch manche Denker, die eindeutig für eine nicht-christliche Weltanschauung eintreten, geben mitunter zu, dass wir auf die 10 Gebote nicht verzichten können. Ich erinnere noch an den Kommunisten Gregor Gysi, den wir neulich zitiert hatten, der sagt, ich glaube nicht an Gott, aber ich fürchte eine gottlose Gesellschaft. Und ein noch gewichtigeres Beispiel ist der kürzlich verstorbene Philosoph Jürgen Habermas, der ja viel zur Durchsetzung des Neomarxismus in unserer Gesellschaft beigetragen hat. Habermas sagte 1999 in einem Beitrag, dass ohne Christentum die Freiheit der Moderne nicht denkbar gewesen wäre. Er sagte wörtlich, der egalitäre Universalismus, also diese Überzeugung, dass alle Menschen gleich wertvoll sind, der egalitäre Universalismus, aus dem die Ideen von Freiheit und solidarischem Zusammenleben entsprungen sind, ist unmittelbar ein Erbe der jüdischen Gerechtigkeit und der christlichen Liebesethik. Dazu gibt es bis heute keine Alternative. Zitat Ende, Jürgen Habermas. Er hätte auch sagen können, es ist ein Erbe der 10 Gebote. Freiheit, solidarisches Zusammenleben. Und an anderer Stelle stimmt Habermas sogar Böckenförde zu, dass, nämlich Zitat, das Konzept der Menschenrechte nur in der Geschichte jenes Glaubens denkbar wurde, in der der Mensch einmal nach dem Bilde Gottes geschaffen wurde. Zitat Ende. Also Habermas sagt, sowohl Freiheit als auch solidarisches Zusammenleben, als auch Menschenrechte gibt es nur im Gefolge eines christlichen Menschenbildes. Ohne Gott keine Freiheit. Das ist unser Thema heute Morgen. Ohne Gott keine Freiheit. Und darum braucht ein säkularer Staat so dringend die Behaftung auf diese göttlichen Gebote. Er braucht das göttliche Zeugnis der christlichen Gemeinde. Warum? Weil dieser Staat sonst früher oder später an den menschlichen Egoismen und an seiner menschlichen Brutalität zugrunde geht. Und unsere Verfassungsväter haben etwas davon geahnt, als sie den Kirchen im Grundgesetz besondere Rechte zugestanden haben in Artikel 4. Das hat ja Auswirkungen bis ins Baurecht, also dass gottesdienstliche Gebäude nicht wie öffentliche Veranstaltungsräume zu behandeln sind. Das hängt an diesem Artikel 4 im Grundgesetz. Und der Münsteraner Verfassungsrechtler Oliver Lepsius hat dazu viel publiziert. Er sagt, der besondere verfassungsrechtliche Schutz der Kirchen, und das wird jetzt spannend, der beinhaltet die moralische Verpflichtung der Kirche, gegenüber den weltlichen Institutionen als Gegenöffentlichkeit aufzutreten. Er sagt, dafür hat die Kirche dieses Recht bekommen. Und das heißt, liebe Freunde, unsere staatsphilosophische Aufgabe als Kirche, als Gemeinde besteht darin, das kritisch einzubringen in diese Gesellschaft, was uns besonders anvertraut ist, nämlich die 10 Gebote. Wer soll es denn sonst machen? Nochmal, unser Privileg in der Verfassung ist eine Verpflichtung zum kritischen Reden auf der Basis von Gottes Geboten. Das ist der Ertrag der Verfassung und das ist die These von Professor Lepsius. Weil es stimmt, was der 26. Präsident der Vereinigten Staaten, Theodore Roosevelt, damals gesagt hat, Anfang des 20. Jahrhunderts, er sagte, ein Volk, das die 10 Gebote nicht achtet, ist ein verlorenes Volk. So der 26. Präsident der Vereinigten Staaten damals. Ein Volk, das die Gebote nicht achtet, ist ein verlorenes Volk. Und darum, wir müssen verstehen, wie diese 10 Gebote funktionieren. Wir müssen verstehen, woher diese 10 Gebote ihre Kraft beziehen. Und darum kommen wir heute und auch in den nächsten Wochen zu jener heiligen Stunde zurück, in der Gott diese Gebote seiner Welt Wort für Wort anvertraut hat. Und wir hatten letzten Sonntag gesehen, das war eine sehr angespannte, sehr feierliche Situation. Kapitel 19, ich lese nur ab Vers 17. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und es trat unten an den Berg. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer. Und der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte sehr. Und der Posauneton ward immer stärker. Und dann heißt es jetzt, und Gott redete alle diese Worte. Und dann geht es so los, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und das Erste, was uns hier gezeigt wird, ist die Autorität der 10 Gebote. Wenn Sie mitschreiben, erstens die Autorität der 10 Gebote. Und Gott redete alle diese Worte. Das ist die Quelle. Das ist die Grundlage ihrer Autorität. Gott selbst hat gesprochen, live zum Mithören vor Zeugen. Und später hat Gott zusätzlich dem Mose noch eine schriftliche Version übergeben. Das lesen wir in Kapitel 31, 18, da heißt es, und als der Herr mit Mose zu Ende geredet hatte auf dem Berg Sinai, gab er ihm die beiden Tafeln des Gesetzes, die waren aus Stein und beschrieben von dem Finger Gottes. 31, 18. Sie haben richtig gehört. Gott selbst hat es aufgeschrieben. Der redende Gott ist zugleich ein schreibender Gott. Im Normalfall hat Gott schreiben lassen, aber hier hat er selber geschrieben, um die Autorität dieser Worte nochmal zu unterstreichen und jegliches Missverständnis auszuschließen. Ich erinnere mich noch an Professor Horst W. Beck. Er war sowohl Theologe als auch Naturwissenschaftler. Auf einer interdisziplinären Tagung, an der ich damals als Student teilnahm. Und Professor Beck sagte in seinem Vortrag, warum die Studiengemeinschaft Wort und Wissen darauf bestehen müsse, dass es sich bei den 6 Tagen der Schöpfung wirklich um reale 24-Stunden-Tage handle und warum man davon nicht abweichen könne. Und dabei berief er sich auf diesen Text, den wir eben gehört haben. Kapitel 20 ab Vers 10, am 7. Tag ist der Sabbat deines Herrn und dann Kapitel Vers 11, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist und ruht am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Und ich habe es noch im Ohr, wie Professor Beck in seinem Vortrag in das Auditorium hineinruft, ich will mich nicht an dem vergreifen, was Gott mit seinem eigenen Finger geschrieben hat. Und deswegen können wir nicht davon weggehen, dass die Erde in 6 Tagen geschaffen wurde. Gott mit seinem eigenen Finger geschrieben. Ich habe es heute noch im Ohr. Und wir bekommen noch eine Detailinformation. Es waren 2 Tafeln, das wird mehrfach gesagt, die Mose dann später in der Bundeslade unterbringen musste. Einige Forscher vermuten, dass es sich um ein Duplikat handelte, also dass zweimal dieselbe Tafel mitgegeben wurde. Andere halten es für wahrscheinlicher, dass die Gebote auf beide Tafeln verteilt wurden. Also auf der ersten Tafel die Gebote, die sich auf das Verhältnis zu Gott beziehen und auf der zweiten Tafel, die sich auf die Gebote zu den Menschen beziehen. Und dieses Bäffchen ist übrigens eine Erinnerung an diese beiden Tafeln des Gesetzes. Das ist die Geschichte, die hinter diesem Bäffchen steht. So wie Jesus gesagt hat, in 2 Geboten alles zusammengefasst, Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Und auch, dass es sich um 10 Gebote handelt, wird mehrfach ausdrücklich gesagt. Die 10 Worte, zum Beispiel 2. Mose 34, 28, 5. Mose 4, 13 und öfter 10. Was Gott uns nicht mitteilt, ist die jeweilige Abgrenzung. Also bis wohin etwa das erste Gebot geht. Und dadurch gibt es diese unterschiedlichen Zählungen, obwohl alle den gleichen Text haben. Ich sage Ihnen mal das wichtigste Beispiel. Nach der lutherischen Zählung geht das erste Gebot bis Vers 6. Es schließt also das Bilderverbot mit ein. Nach der reformierten Zählung geht das erste Gebot nur bis Vers 3. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und das Bilderverbot ist nach der reformierten Zählung dann das zweite Gebot. Dafür wird Vers 17 als ein Gebot verstanden. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus und dann diese Einzelheiten. Nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd und so weiter. Ein Gebot. In der lutherischen Erzählung wird Vers 17 auseinandergenommen in zwei Gebote. Also Gebot 9, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, und Gebot 10, du sollst nicht begehren deines nächsten und so weiter. Am Ende kommen beide bei dem gleichen Text auch wieder auf 10 Gebote, denn so viel müssen es ja sein, weil die Bibel ausdrücklich sagt, dass es 10 Gebote sind. So. Und noch ein wichtiges Qualitätsmerkmal finden wir in 5. Mose 5, Vers 22. Als Mose von Gott die Gebote noch ein zweites Mal gewissermaßen genannt bekommt, heißt es in 5. Mose 5, Vers 22, das sind die Worte, die der Herr redete zu eurer ganzen Gemeinde. Mose gibt das dann weiter. Und dann kommt der Satz, und er tat nichts hinzu und schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln und gab sie mir. Und er tat nichts hinzu. Das heißt, es ist ein abgeschlossener Text. Es ist ein vollständiger Kodex, den Gott uns in diesen 10 Geboten gibt. Und so wird die majestätische Autorität dieser 10 Gebote begründet, konstituiert. Am Anfang steht ein allmächtiger, ein persönlicher Gott, der den ersten Zeugen zunächst mündlich und dann schriftlich nochmal dem besonderen Mittler Mose einen geschlossenen Kodex übergibt. Zwei Tafeln, 10 Gebote, ein vollständiges Set, komplett, auch wenn dann in den nächsten Kapiteln noch weitere Einzelbestimmungen, Ausführungsbestimmungen dazukommen. Aber an den Geboten selbst ändert sich nichts. Und es ist eine blasphemische Behauptung, die wir neulich in diesem Interview gehört hatten, wo ein Theologe allen Ernstes behauptet, Gott tanze mit dem Zeitgeist. So, als würde Gott quasi nachträglich seine Gebote dann doch nochmal mit anderen Dingen vermischen. Diese Gebote Gottes sind nicht als Vorschlag zur Güte gegeben. Diese Gebote Gottes sind kein Gedankenanstoß für uns, sondern sie sind unumstößlich gültig, eine unfehlbare Wahrheit, denn sie gründen in Gottes Person. Und darum spiegeln diese 10 Worte, und das gibt ihnen eine unvergleichliche Würde, diese 10 Worte spiegeln das Wesen Gottes wider. Hier gleich am Anfang in Vers 2 sagt Gott ja, ich bin der Herr, dein Gott. Und wir wissen von Kapitel 3, was das bedeutet. Da sagt Gott ja, als er sich mit diesem Namen erstmals vorstellt, ich bin der ich bin. Das heißt das eigentlich. Jahwe, ich bin der ich bin. Ich bin ewig, ich bin bei dir. Das ist mein Wesen. Mein Wesen heißt es nun hier, ich bin der ich bin und ich gebe dir diese Gebote. Mein Wesen steckt in diesen Geboten. Und was es bedeutet, dass hilft uns, 3. Mose Kapitel 19 nochmal besser zu verstehen. Wir können jetzt nicht in die Einzelheiten gehen. Ich will es Ihnen nur kurz erzählen. In Kapitel 19 von 3. Buch Mose, da gibt Gott eine ganze weitere Sammlung von Bestimmungen. Zum Beispiel wiederholt er dort einige der klassischen Gebote. Dann gibt er weitere Einzelanweisungen, die aus dem Geist der 10 Gebote folgen. Keine Verleumdung hinter dem Rücken, Rücksichtnahme auf Taube und Blinde, beim Abernten des Feldes etwas übrig lassen für die Armen und so weiter. Eine vielfältige Sammlung. Und wodurch wird das zusammengebunden? Es wird dadurch zusammengebunden, dass hier 16 Mal Gott diese Bestimmungen bekräftigt mit dem Gottesnamen. Denn ich bin der Herr, denn ich bin, der ich bin, und darum gebe ich dir diese Gebote. Und damit sagt Gott, ich will, dass ihr so lebt, weil es meinem Wesen entspricht. Ihr sollt so leben, weil ich so bin. Und gleich zu Beginn von 3. Mose 19 sagt Gott, deswegen ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Ihr sollt so leben, weil ich so bin. Verstehen Sie? Die Gebote reflektieren Gottes heiligen Charakter und deswegen führen uns die Gebote zu einem Lebensstil, der Gottes Charakter gemäß ist. Das will Gott. Und noch ein letzter Gedankenschritt. Gott hat uns ja nach seinem Bilde geschaffen. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, jeden. Und weil Gott uns zu seinem Bild geschaffen hat, entspricht ein Leben nach den Geboten nicht nur Gottes Charakter, sondern auch unserem wahren Menschsein. Die Gebote entsprechen Gottes Charakter. Gott hat uns gemäß seinem Charakter geschaffen. Und deswegen entsprechen die Gebote auch unserem Menschsein, unserem Wesen. Zwingend. Und das heißt, unser Leben wird umso erfüllter, unser Leben wird umso authentischer, je mehr wir den Geboten Gottes folgen. Und umgekehrt gilt, wer gegen Gottes Gebote angeht, der beschädigt den Menschen und saugt ihm den Lebenssaft aus. Darin liegt die unerschütterliche Autorität der Gebote Gottes. Sie gründen in ihm selbst und wohl dem, der sich dieser Autorität mit Freuden unterstellt. Nun können Sie sagen, warum sieht die Welt trotzdem so aus, wie sie ist? Warum funktioniert das offensichtlich nicht so bruchlos? Warum haben so viele Menschen so große Probleme mit Gottes Geboten? Und damit kommen wir zu einer zweiten Wahrheit, die man über die Gebote wissen muss. Erstens die Autorität der Gebote, zweitens die Abhängigkeit der Gebote. Das ist unser zweiter Punkt, die Abhängigkeit der Gebote. Aus dem Wesen Gottes und aus dem Wesen der Gebote folgt ihre Abhängigkeit. Ganz logisch, sie hängen an Gott. Wie man mit den Geboten umgeht, ob man mit den Geboten klarkommt, hängt also untrennbar womit zusammen? Es hängt damit zusammen, wie es um unser persönliches Verhältnis zu Gott bestellt ist. Und das markiert Gott ja hier gleich mit dem ersten Gebot, dass er ganz gezielt an die Spitze stellt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Es geht um dein Gottesverhältnis. Als würde Gott sagen, pass auf, bevor wir über Punkt 2 bis 10 sprechen, müssen wir das mal zu Beginn klären. First things first. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich beanspruche deine Anbetung, deine Hingabe, dein völliges Vertrauen. Das steht am Anfang. Ich bin der Herr, dein Gott. First things first. Gott hat alles Recht der Welt, dies zu fordern. Alles Recht. Er hat uns ja alles geschenkt. Von ihm haben wir ja alles, was wir sind. Und so war es auch mit Israel. Auch Israel als Volk verdankte ja seine besondere Existenz allein dem rettenden Eingreifen von Yahweh. Er hatte sie einseitig auserwählt, 5. Mose 7,7. Er hatte sie rausgeholt aus der Sklaverei. Er hatte sie sicher hindurch gerettet durch das Schilfmeer. Er hatte sie beschützt vor den Angriffen der Amalekiter. Er hatte sie zu diesem Punkt gebracht, wo sie jetzt waren, sonst wären sie nicht da gewesen. Gott war so massiv in Vorleistung gegangen. Gott hatte ihnen im Übermaß seine Zuwendung, seine Liebe, seine Vertrauenswürdigkeit bewiesen. Und erst jetzt, nachdem 19 Kapitel durch sind, erst jetzt in Kapitel 20, konfrontiert Gott Israel mit den 10 Geboten. Nicht als Drohung, nicht als ständige Überforderung, sondern als Komfortausstattung zu einem erfüllten Leben. Eine Komfortausstattung zu einem erfüllten Leben. Und in den Psalmen, da begegnen wir vielen Stimmen, die das genau verstanden haben. Und die ihr Glück und ihre Dankbarkeit über Gottes Gebote in strahlende Loblieder umgesetzt haben. Psalm 19 haben wir doch eben gehört in der Lesung. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen und so weiter. Psalm 119, 176 Verse, das längste Buch der Bibel. Da gibt es so herrliche Stellen wie, du machst mich weiser als meine Feinde, Vers 98. Oder noch besser, ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer, denn deine Gebote sind meine Weisung. Freude, Glück, Dankbarkeit, Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn Tag und Nacht, der wird wachsen wie ein Baum. Das haben die kapiert, das ist eine Komfortausstattung zu einem erfüllten Leben. Und zu diesem Leben ruft Gott uns, wenn er uns auffordert, uns seinen Geboten anzuvertrauen. Und alles beginnt damit, dass wir ihm persönlich trauen und dass wir uns ihm persönlich unterordnen. Und hier liegt der kritische Punkt. Verstehen Sie, diese Abhängigkeit von sämtlichen Gottesgeboten, ob sie dir zum Segen werden oder zum Fluch, ob du damit klarkommst oder damit nicht klarkommst, es entscheidet sich daran, wie du zu Gott persönlich stehst. Es entscheidet sich alles am ersten Gebot, aus dem alle weiteren Gebote folgen. Und hier liegt der kapitale Denkfehler jener Strategen, die von der christlichen Ethik profitieren wollen, also Habermas, Gysi, Dawkins und so weiter. Warum? Weil sie ahnen, dass es der Menschheit gut tut, aber die den persönlichen Gott der Bibel draußen vorlassen wollen. Also, das sind Leute, die Gott die erste Tafel der Gebote dankend zurückgeben, aber mit der zweiten weiterarbeiten wollen. Die zu Gott sagen, Herr, die erste Tafel brauchen wir nicht, nimm das mal hin mit deiner Person und deinem Feiertag, kannst du stecken lassen, aber wir arbeiten mit der zweiten Tafel weiter, wo es um das menschliche Miteinander geht. Wolfgang Kownatka, Jahrgang 1938, deutscher Luftwaffenoffizier, NATO-Pressesprecher, immer noch ein rüstiger Mann von 88 Jahren, hat Folgendes gesagt. Und damit gibt er wieder, was viele Menschen denken. Er hat gesagt, wer nicht an Gott glaubt, mag ein Materialist genannt werden, für den es kein Jenseits gibt. Er ist dennoch ein wahrer Christenmensch, wenn er aus den 10 Geboten, die Gebote 4 bis 10, also die Gebote, die den Menschen betreffen, als Handlungsanweisung für moralisches Verhalten versteht und sich entsprechend bemüht. Also muss ich an Gott glauben, du musst nicht an die übernatürliche Welt glauben, von der die Bibel redet. Es reicht, wenn du die Sachen, die das Menschsein betrifft, wenn du dich da redlich bemühst, dann kannst du genauso ein Christ sein. Kann das funktionieren? Wir müssen genau hingucken. Die Bibel bestreitet nicht, dass auch Heiden, weil sie Gottes Geschöpfe sind, weil auch Heiden an der Gottebenbildlichkeit teilhaben. Sie sind ja auch Menschen aus Gottes Hand. Die Bibel bestreitet nicht, dass deswegen auch Heiden eine Ahnung von Gottes Geboten haben, die sich in ihrem Gewissen bemerkbar macht. Paulus schreibt das ausdrücklich in Römer 2. Da sagt er, die Heiden tun manchmal, was das Gesetz fordert, und sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt. Und dazu auch die Gedanken, die sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Paulus sagt, da schlägt etwas im Gewissen. Das gilt sogar für Atheisten, die Gott leugnen. Ich musste die Tage oft an Rudolf Hernstadt denken. Seine Tochter hat eine berührende Lebensgeschichte dieses Mannes geschrieben. Er war beteiligt am Wiederaufbau in der DDR nach dem Zweiten Weltkrieg, ein überzeugter Kommunist, ein hochbegabter Journalist, der an der Gründung der ersten Zeitung der kommunistischen DDR beteiligt war. Er wollte den Menschen helfen. Er glaubte wirklich, dass es durch dieses System mehr Humanität geben würde. Er glaubte das wirklich. Und seine Tochter erzählt seine Geschichte, Irina Liebmann, die Schriftstellerin Irina Liebmann, erzählt seine Geschichte unter dem Titel Wäre es schön? Es wäre schön. Hernstadt hatte so viel Hoffnung auf eine bessere Welt. Und er wollte nicht wahrhaben, dass dieses kommunistische System zwangsläufig zur Unterdrückung führt. Das wollte er bis zuletzt nicht wahrhaben. Irgendwann wurde er von der Partei brutal ausgeschlossen und verfolgt, weil er nicht mitgemacht hat. Und man merkt an dieser Beschreibung, in seinem Gewissen gab es diese Schöpferspuren, die Paulus meinte. Er wollte den Menschen helfen. Bei Jürgen Habermas geht es noch einen Schritt weiter. Da gibt es sogar diesen Wiedererkennungseffekt. Ja? Wenn diese Leute dann wirklich auf Gottes Gebot stoßen und dann sagen sie, ja, eigentlich ist das gut. Das brauchen wir für die Freiheit. Eigentlich ist es gut, die Wahrheit zu sagen. Eigentlich ist es schlecht, meine Frau zu betrügen. Was tue ich meinen Kindern damit an? Die Gebote haben recht. Eigentlich ist es schlecht, jemanden umzubringen. Es ist schlecht zu lügen. Und die Welt wäre bestimmt ein besserer Ort, wenn wir uns alle daran hielten, sagen die dann so. Aber die Umstände, aber mein innerer Schweinehund, aber die geschäftliche Konkurrenz, aber der Reiz der Versuchung. Und Gottes Gebote, verstehen Sie, sind so stark, dass selbst diese gebrochene Erinnerung, selbst diese Restbestände im Gewissen, die noch da sind, dass selbst das noch einen gewissen stabilisierenden Effekt auf die Gesellschaft hat, dass es manchmal Schlimmeres verhindert, dass es manchen doch noch davon zurückhält, jemanden umzubringen oder seine Frau zu betrügen. Und diese Wirkung haben die Reformatoren, die gesellschaftliche Wirkung des Gesetzes genannt, den Usus Politicus, dass immer noch genug übrig bleibt von dieser schöpfungsgemäßen Prägung, ohne die es noch viel schlimmer würde. Aber Im Endeffekt muss es bei jedem scheitern. Im Endeffekt muss es bei jedem Einzelnen scheitern. Und das beweist Paulus in der Fortsetzung seines Arguments von Römer 2 zu Römer 3. Da sagt Paulus ganz klar, am Ende scheitert selbst der moralische Typ. Warum? Weil er Gottes Gebot, weil er Gottes Messlatte reißt, erbärmlich reißt. Und wenn ein Wolfgang Kownatka sich nicht bekehrt, und wenn dieser Mann einstmals mit seiner zweiten Tafel vor Gott antreten muss, er ist jetzt 88 Jahre, dann wird er Folgendes merken. Dann wird er merken, dass er sein Leben nur deshalb für moralisch halten konnte, weil er den heiligen Gott geleugnet hat. Und weil er den heiligen Gott geleugnet hat, hat er Gottes Gebote so großzügig und so oberflächlich ausgelegt und angewendet, dass er dabei immer noch gut wegkam. Und dann wird er merken, dass er Gott unendlich viel schuldig geblieben ist. Und dann wird passieren, aber das ist dann für ihn zu spät, dann wird passieren, was Paulus in Römer 3 sagt, Vers 19 bis 20, dass allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Paulus sagt, allen wird das Maul gestopft. Und alle werden im Gegenüber zu den Geboten erkennen müssen, dass keiner damit vor Gott gerecht wird, mit seinem gutwilligen Leben nach der zweiten Tafel. Aber genau vor diesem Scheitern will Gott uns retten. Und darum zeigt Gott uns, solange wir leben, diese völlige Abhängigkeit aller anderen Gebote vom ersten. Schon an dem müssen wir kläglich scheitern. Und genau da wendet sich das Blatt zum Guten. Schauen Sie, wie Paulus den Satz vollendet. Römer 3, Vers 20, dass allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes, also durch das Halten der Gebote, vor ihm gerecht sein kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und wenn sie erstmal da gelandet sind, dass sie begreifen, wie sie an Gottes Gesetz scheitern müssen, und das sehen Sie nirgendwo so deutlich wie im ersten Gebot, das Jesus ja nochmal richtig erklärt hat. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit allen deinen Kräften. Das ist gemeint. Nicht so ein bisschen sagen, ich habe nichts gegen Gott und ich finde den lieben Gott ja ganz nett. Das ist nicht mit Gott lieben gemeint. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Da merken Sie es. Und wenn Sie merken, dass Sie scheitern an diesem Gebot und jeder von uns muss vor diesem Gebot scheitern, dann wissen Sie, dass Sie einen Retter brauchen, der ihre Schuld vergibt, dass sie einen Retter brauchen, der sie mit Gott ins Reine bringt. Die Abhängigkeit des Gesetzes von Gott zeigt die Abhängigkeit des Gesetzesübertreters von einem Retter, der vor Gott meine Schuld bezahlt. Die Abhängigkeit des Gesetzes von Gott zeigt die Abhängigkeit des Übertreters von einem Retter, der meine Schuld vor Gott bezahlt. Und darum, sagt Paulus, treibt uns dieses unbestechliche Gesetz wohin? Es treibt uns schnurstracks in die Arme von Jesus. Deswegen nennt Paulus das Gesetz auch Zuchtmeister auf Christus hin. Es treibt uns zu Jesus, der am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat. Das ist unsere einzige, aber auch völlig ausreichende Hoffnung. Und Jesus verwandelt durch seine Vergebung, wenn wir zu ihm kommen, unser Herz dann so, dass wir Gott als unseren Vater lieben können. Das sagt ja Johannes in seinem Evangelium Kapitel 1, 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, nämlich Jesus, denen gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Und wenn das geschehen ist, wenn Gott unser Vater geworden ist, dann wird es für uns immer mehr ein innerstes Bedürfnis, dass auch diese Verse von 2. Mose 20 unser Leben immer stärker prägen. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und dann erfahren wir das Dritte und Letzte für heute, nämlich die Aufmunterung der Gebote. Wir haben gesehen, die Autorität der Gebote, die Abhängigkeit der Gebote und zum Schluss die Aufmunterung. Und die beginnt, schauen Sie genau hin, in Vers 2. Wo Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Haben Sie diese liebevolle Erinnerung zur Kenntnis genommen? Ich habe dich aus der Knechtschaft rausgeführt. Du bist hier, weil ich dich befreit habe. Und deshalb sollst du nicht gleich wieder in eine neue Sklaverei abgleiten, dich nicht in deinen eigenen Wegen verstricken, sondern ich will dich in die Freiheit führen, sagt Gott. Ich will dich in ein erfülltes Leben führen. Und darum zeige ich dir diesen Weg der Freiheit. Darum schenke ich dir meine Gebote. Darum lade ich dich ein, mein Bundespartner zu sein, sagt er zu Israel. Und wir hatten ja letztes Mal gesehen, was das für ein Privileg bedeutet in Kapitel 19. Ich erinnere nur noch mal dran, Vers 5, wo Gott sagt, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein und ein heiliges Volk. Das ist der Weg, den Gott für uns eröffnet und darin liegt die Aufmunterung der Gebote. Die Gebote zeigen dir einen praktischen Weg, wie ein solches Leben gestaltet werden und wie es gelingen kann. Und auf diesem Weg, das hatten wir auch in Kapitel 15 und in Kapitel 16 schon gesehen, Stichwort Gott prüft uns, um uns zu stärken. Auf diesem Weg, da begleitet Gott uns nicht wie ein Schiedsrichter, der wie ein Luchs auf Regelverstöße achtet und dann noch den Wahr hinzuzieht, wenn es nicht ganz klar ist, sondern Gott begleitet uns wie ein Jugendtrainer. Wie ein Jugendtrainer, der seine unerfahrenen Schützlinge konsequent ausbildet, korrigiert, aufpäppelt und uns dadurch immer stärker macht. Und dazu dienen die Gebote, die uns einen Weg in die Freiheit bahnen. Und wir sind Eigentum des Vaters im Himmel. Wir sind ein Königreich von Priestern mit direktem Zugang zu unserem Schöpfer, der unser Vater geworden ist. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Und jetzt verstehen wir, Gott definiert, was Freiheit ist. Und Freiheit ist eben nicht Chaos. Freiheit ist nicht Anarchie, wo jedes Ego ungerichtet durch das All der Menschheit rast. Das ist nicht Freiheit. Sondern Freiheit ist erfülltes Leben, das sich entfalten kann in einem Schutzraum der Geborgenheit. Schauen Sie, was Freiheit bedeutet, kann man wunderbaren Kindern zeigen. Wenn diese Kinder treue Eltern haben, die ihnen Sicherheit vermitteln, dann sind diese Kinder, wie wir sagen, sicher gebunden. Sie wissen, wo sie hingehören. Und dann wachsen sie auf in einem Schutzraum mit sicheren Grenzen. Und in diesem Schutzraum kann sich die Persönlichkeit dieser Kinder entfalten, ihre Begabungen können heranreifen, ihr Charakter kann sich entwickeln. Und aus diesem Schutzraum heraus können sie dann mutig in die Welt hinausgehen. Sie können die Welt herausfordern. Sie können mutig ihre Nase dem kalten Wind der Welt entgegenstrecken, weil sie sicher gebunden sind und die Freiheit erfahren haben in einem Schutzraum der Geborgenheit. Das ist Freiheit. Und so einen Freiraum will Gott seinen Kindern schenken. Diese Freiheit ist gegründet in der sicheren Bindung an ihn. Erstes Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, kein anderer Götter neben mir. Und dann gibt Gott uns seine heiligen Gebote als Leitplanken, als eine eindeutige Orientierung. Und dann haben wir Sicherheit. Wir haben persönlich Sicherheit, weil wir wissen, wo wir hingehören. Wir haben ethisch Sicherheit, weil wir wissen, was wahr ist und was falsch, was recht und was unrecht, was moralisch und was unmoralisch. Und dann können wir mutig in dieser Sicherheit der Welt entgegentreten. Das ist Freiheit. Und genau so hat Paulus den Korinthern dann auch das Geheimnis der Freiheit erklärt. Das ist so schön, das zu lesen. Wir wissen ja, viele von den Korinthern waren wirklich in einem chaotischen Umfeld aufgewachsen. Sie hatten eine perverse Karikatur von Freiheit erlebt. Sexuelle Freizügigkeit, Untreue, Haltlosigkeit, das ganze Programm, das kannten viele der Korinther. Und dann waren sie dem Evangelium begegnet und sie hatten ihre Sünde erkannt. Und sie hatten Jesus kennengelernt als den Retter, der Sünde vergibt. Und sie hatten seine Vergebung geschenkt bekommen. Und jetzt brauchten sie die Aufmunterung der Gebote. Jetzt mussten sie lernen, in diesem neuen Leben zu bestehen und ihre Freiheit zu gebrauchen. Und Paulus schreibt ihnen das nochmal. Da war wahrscheinlich eine kritische Situation aufgekommen in einer ethischen Frage. Und dann sagt Paulus ihnen folgendes, 1. Korinther 6, Vers 19. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt? Und dass ihr euch nicht selbst gehört. Ihr gehört euch nicht mehr selbst, sagt Paulus. Und dann fügt er hinzu in Vers 20, ihr seid teuer erkauft. Teuer erkauft. Jesus hat euch freigekauft aus euren alten Abhängigkeiten, aus eurem alten Leben. Er hat euch freigekauft mit seinem Tod am Kreuz. Und darum fährt Paulus fort, preist Gott mit eurem Leibe. Das heißt, ehrt Gott mit einem Lebensstil, der seine Gebote ehrt. Preist Gott mit eurem Leibe. Er hat euch freigekauft. Und jetzt ehrt Gott mit einem Lebensstil, der seine Gebote ehrt. Und ein Kapitel später, 1. Korinther 7, nimmt Paulus das nochmal auf. Da sagt er nochmal, ihr seid teuer erkauft. Und dann fügt er hinzu, werdet nicht wieder die Knechte der Menschen. Im Kapitel davor hat er gesagt, ihr seid teuer erkauft, preist Gott durch ein Leben nach seinen Geboten. Und jetzt sagt er, ihr seid teuer erkauft, lasst euch eure Freiheit nicht wieder madig machen. Lasst euch eure Freiheit nicht kaputt machen von Menschen, die euch versklaven wollen, indem sie euch gegen Gottes Gebote aufhetzen. Und Jakobus bekräftigt das. Jakobus bekräftigt, ich darf sagen, diese Blutsbruderschaft von Freiheit und Gebot. Diese Blutsbruderschaft von Freiheit und Gebot, wenn Jakobus sagt, Jakobus 1, 22, seid Täter des Wortes, das Gott euch aufträgt. Und dann fügt er hinzu in Vers 25, denn dieses Wort ist ein vollkommenes Gesetz der Freiheit. Sie haben es gehört. Dieses Wort, dieses Gebot ist ein vollkommenes Gesetz der Freiheit. Denn es führt euch zu einem Leben, das eurem Menschsein optimal entspricht. Weil die Gebote aus dem Wesen Gottes kommen und ihr seid nach Gottes Ebenbild geschaffen, also entsprechen die Gebote auch eurem Wesen. Vollkommenes Gesetz der Freiheit. Und darum ist dieser Grundton der Gebote, aller Gebote Gottes, ein Ton der Aufmunterung. Und dieses Freiheitspathos, wissen Sie, wo das zum ersten Mal erklingt? Im Garten Eden. Im Garten Eden, wo Gott zum ersten Mal ein Gebot gab. Und hören Sie, wie er das gemacht hat. 1. Mose 2, ab Vers 15, da sagt Gott, und der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Nur von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, an dem du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Sie haben das Pathos der Freiheit gehört. Gott sagt, an diesem einen Baum, da sollst du Gehorsam lernen, da sollst du Unterscheidung lernen. Aber es steht dir sonst alles zur Verfügung. Du kannst essen von allen Bäumen im Garten. Und der Teufel? Der Teufel macht damals genau das Gleiche, was er bis heute versucht. Der Teufel versucht, Gottes Gebot zu diffamieren als Freiheitszerstörer. Der Teufel sagt, Gott gibt dir dieses Gebot, um dich klein zu halten, um dein Leben finster und grau zu machen. Schlimmste Lüge. Das Gegenteil ist wahr. Und Alec Mottheyer hat das sehr gut gesagt über den Garten Eden. Er hat gesagt, dieses Gesetz, das einzige Verbot in Eden, war weit davon entfernt, eine Begrenzung der Freiheit zu sein, sondern es war vielmehr ein Garant der Freiheit. Ein Garant der Freiheit. It was a law of liberty. Es war ein Gesetz der Freiheit, sagt Mottheyer. Ein Garant der Freiheit. Und der Teufel diffamiert das, was Gott uns als Garant der Freiheit gegeben hat, als Freiheitszerstörer. Garant der Freiheit. Und das ist der Grundton. Das ist der Grundton, mit dem unser Herr die 10 Gebote hier in Kapitel 20, Vers 2 beginnt, wo er sagt, erinnere dich daran, ich habe dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt. Ich habe dich frei gemacht. Das ist der Grundton. Und umso gespannter können wir jetzt in den nächsten Wochen auf das Studium der einzelnen Gebote zugehen. Und ich sage Ihnen schon mal, wir können uns auf die Aufmunterung freuen, wir können uns auf die Mobilisierung freuen, die diese Gebote für uns bereithalten. Und dabei dürfen wir Gott um die Erfahrung vom Psalm 119, Vers 45 bitten. Ein Vers, den ich ganz neu entdeckt habe in den letzten Wochen und ich empfehle Ihnen auch sehr, den rot in Ihrer Bibel anzustreichen. Psalm 119, Vers 45. Luther übersetzt das so, ich wandle fröhlich, denn ich suche deine Befehle. Das ist die Aufmunterung des Gebots. Schlachter übersetzt, ich werde wandeln in einem weiten Raum. Also ich habe einen weiten Entfaltungsspielraum in meinem Leben, denn ich suche meine Befehle. Ich suche deine Befehle, ich suche deine Befehle. Und man kann auch übersetzen, ich schreite aus in Freiheit, denn ich habe deine Befehle gesucht. Das meint Psalm 119, Vers 45. Ich schreite aus in Freiheit, denn ich habe deine Befehle gesucht. Und wissen Sie, was spannend ist? Das hebräische Wort, das hier für Befehle steht. Also im Psalm 119 gibt es ja viele Wörter für Gottes Gebote. Gebote, Weisungen, Gesetze, Ordnung und so weiter. Und das Wort, was hier steht, Befehle, im Hebräischen Pikudim, das ist besonders detailorientiert. Also man könnte das etwas freier übersetzen. Ich habe deine Befehle bis in die letzten Einzelheiten gesucht. Und darum schreite ich aus in Freiheit. Detailorientierung, bis in die letzten Einzelheiten. Und damit bekennt der Beter, je enger ich mein Leben an Gottes Wort binde, umso größer ist die Freiheit und die Freude, die ich erfahren darf. Je enger ich mein Leben an Gottes Gebote binde, umso größer sind die Freiheit und die Freude, die ich erfahren darf. Nicht, weil ich mir das durch meinen Gehorsam verdiene, sondern weil Gottes Gebote meinem Leben so ungemein gut tun, weil er es so gut mit mir meint. Und darum schreite ich aus in Freiheit, denn ich habe deine Befehle gesucht, bis ins Einzelne. Kein Gott, keine Freiheit. Das war heute unser Thema, warum wir die Gebote brauchen. Und das macht der biblische Befund ganz, ganz klar. Und wir haben heute versucht, einen kleinen Blick in das Geheimnis dieser Gebote zu werfen, weil sie so wirkstark sind. Und ich fasse nochmal zusammen. Wir haben erstens gesehen die Autorität der Gebote. Sie haben volle Autorität, denn sie kommen direkt vom allmächtigen Schöpfer. Und der allmächtige Schöpfer hat sie abgeleitet von seinem heiligen Wesen. Und darum ziehen sie auf den persönlichen Kontakt zu ihm. Und das war das Zweite. Wir haben gesehen die Abhängigkeit der Gebote. Sie sind ohne den Schöpfer nicht zu haben. Du kannst mit der zweiten Tafel nicht durch die Welt kommen und schon gar nicht vor Gott treten. Und darum hängen alle anderen Gebote am ersten. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ja, Gottes Fingerabdruck, den kann kein Mensch wegradieren. Gottes Fingerabdruck bleibt im Gewissen haften, selbst beim Atheisten, wo sich im Gewissen immer noch Gottes Gebote rühren, wenn auch vielfach übertönt. Und darum ahnen, wir sahen das, nachdenkliche Leute, wie heilsam das biblische Ethos für die Welt wäre. Siehe Jürgen Habermas. Aber ohne Gott selbst bleiben alle Bemühungen auf halbem Wege stecken. Und ohne die erste Tafel, ohne eine geheilte Beziehung zu dem heiligen Gott, und das ist so dramatisch, kann auch das edelste Leben eines Heiden letztlich nur in Vergeblichkeit enden. Das macht Irina Liebmann in dieser Biografie ihres Vaters deutlich. Er wird verbannt von der Partei, er wird verlassen von fast allen früheren Weggefährten. Er scheitert mit dem Traum vom Sozialismus. Und dann fängt er an, seine Lebenserinnerungen zu schreiben. Und er erkrankt sehr in seinen 60er Jahren, Anfang 1966. Und da hat er noch seinen Notizbuch, schreibt immer noch Dinge hinein. Aber seine Tochter sagt, man sieht, die Schrift wird von Tag zu Tag hilfloser. Und dann steht da am Ende in großen, krakligen Buchstaben, Ende, Schluss. Am 28. August 1966 stirbt Rudolf Hernstadt. Valentina, seine Frau, ist bei ihm. Die Trauerfeier wird bewacht von Staatssicherheitsleuten, viele unbekannte Gesichter schweigend. Auch am Grab kein Genosse der SED, keine Zeitung, kein Schüler, kein Freund von früher. Niemand aus der Sowjetunion. Nur der Germanist Ernst Hadermann wird es wagen, zu dem Begräbnis zu kommen. Und er wird sagen, einen letzten Gruß meinem guten Kameraden aus dem Nationalkomitee. Das wird er rufen, wenn die Urne vergraben wird. Und das wird das letzte Wort sein, das an Rudolf Hernstadt gerichtet wurde. Als Christen wissen wir, dass dies nicht das letzte Wort ist, sondern wir wissen, dass auch Rudolf Hernstadt erscheinen muss vor jedem Gericht, in dem der Schöpfer das letzte Wort spricht und vor dem wir nur gerettet werden können durch den einen Retter, den Gott in seiner großen Liebe uns allen geschickt hat. Von dem Petrus gepredigt hat, es ist in keinem anderen die Rettung. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir Heil bekommen, als nur Jesus. Und Jesus ringt um unser Leben, solange wir leben. Jesus ruft uns zu sich persönlich, auch heute durch diese Predigt und durch alles, was wir davon verbreiten. Er ruft uns zur Umkehr. Und wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir uns zu ihm flüchten, an seiner Seite, und wenn wir dann unter dem Schutz seiner Vergebung stehen, zu dem wir uns geflüchtet haben, dann drückt er uns ganz neu seine Gebote in die Hand. Und dann erleben wir die Aufmunterung der Gebote, mit denen Gott uns in einen weiten Raum führt. Und dann können wir fröhlich ausschreiten, sicher gebunden an unseren Herrn. Und dann können wir auch eine Wohltat sein für die Zeitgenossen, die es mit uns zu tun bekommen. Und dann verstehen wir auch das Dringendste, was unsere Zeitgenossen brauchen. Und das Dringendste, was unsere Zeitgenossen brauchen, ist nicht eine christliche Ethik. Die brauchen sie auch. Aber was unsere Zeitgenossen noch viel mehr brauchen, ist die Versöhnung mit dem heiligen Gott, von dessen Wort alles abhängt. Und darum sind John Wesley und George Whitefield damals, und damit schließe ich, einer kaputten englischen Gesellschaft im 18. Jahrhundert. Und es ließ ihr Herz bluten, was sie in ihrer Gesellschaft sahen. Sie sind dieser Welt nicht mit einem moralischen Sozialprogramm begegnet, christliches Sozialprogramm für das 18. Jahrhundert. Sie sind der Welt auch nicht zunächst mit der zweiten Gebotstafel begegnet, sondern mit dem Evangelium. Benedikt Peters beschreibt nochmal die Situation damals in der Whitefield-Biografie. Um 1700, sagt er, war jedes sechste Haus in London ein Schnapsladen. Und der damalige Bischof Benson schrieb, diese verfluchten Schnäpse werden, wenn man weiterhin so viel trinkt, dieses Volk vernichten. Gin hat das englische Volk so werden lassen, wie sie sind, grausam und unmenschlich. 18. Jahrhundert, das geistige Leben war bestimmt von einem ätzenden Skeptizismus. Biblische Inhalte wurden öffentlich verhöhnt. Und weiter schreibt Benedikt Peters, das Volk, Land auf Land ab, fand sein Vergnügen an tierquälerischen Spielen. Eine herzlose Aristokratie lebt in übermäßigem Prunk und auch im Alkohol, während große Teile der Bevölkerung ein elendes Dasein fristen mussten. Wachsende Kriminalität führte zu überfüllten Gefängnissen, Obszönitäten auf offener Bühne. John Wesley nannte sie eine Sickergrube der Verderbtheit. Und der Sklavenhandel. Der Sklavenhandel war der einträglichste Zweig des britischen Außenhandels überhaupt. England stand vor dem gesellschaftlichen Ruin. Und dort hinein kommen Whitefield und Wesley und ihre Mitstreiter mit dem Lichtstrahl des Evangeliums. Und sie predigen, ihr braucht Versöhnung mit Gott. Ihr braucht Vergebung eurer Sünde. Ihr braucht Jesus, der am Kreuz für eure Schuld starb. Und Gott schenkt Erweckung. Gott schenkt wirklich the great evangelical revival, die große Erweckung im 18. Jahrhundert in England. Und als das 18. Jahrhundert seine Pforten schließt, ist England zwar kein irdisches Paradies, aber ein erkennbar verwandeltes Land. Das geben auch Profanhistoriker zu, ein erkennbar verwandeltes Land. Warum? Weil durch die Erweckung, durch das Evangelium, viele Einzelne zu Jesus gefunden haben und gerettet wurden. Und weil sie dann hochmotiviert waren, weil sie aufgemuntert waren, treu nach Gottes Geboten zu leben. Kein Gott, keine Freiheit. Aber mit meinem Gott, sagt Psalm 18, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Hinein in die Freiheit Gottes. Amen. Allmächtiger Gott und Vater, wir beten dich dafür an und danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, deine Gebote, Herr. Dass wir wissen dürfen, sie sind nicht das Produkt einer kulturgeschichtlichen Entwicklung, sondern sie kommen aus deinem Herzen, aus deinem Mund und wurden sogar mit deinem Finger aufgeschrieben. Ach, allmächtiger Gott, vergib uns, dass wir nicht noch fröhlicher, hingegebener mit deinen Geboten leben, Herr. Lass das anders werden. Aber danke, dass du uns gerettet hast, dass du uns an dein Vaterherz gezogen hast, dass du unsere Schuld vergeben hast. Und wir bitten dich für unsere Zeitgenossen, wir bitten dich für unser Deutschland im Jahr 2026, dass, wenn auch in anderer Form, aber doch in vielen dem England des 18. Jahrhunderts so ähnlich ist, Herr, erbarme dich und erwecke viele Zeitgenossen durch dein heiliges Wort. Du lieber, guter Herr. Amen. Und so lassen Sie uns das